Hallo und herzlich willkommen zur 153. Podcast-Folge des Runner's World Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir finden es besonders schön, dass diese Podcast-Folge wieder in Kooperation mit SCC Events entstanden ist. Und dementsprechend habt ihr es euch auch schon gedacht, es geht heute weiter mit unserer Serie rund um den Berlin-Marathon. Der feiert ja in diesem Jahr großes Jubiläum und in dieser Folge der Serie schauen wir einmal auf das Wirtschaftsunternehmen hinter dem Berlin-Marathon. Also wer organisiert das eigentlich alles und was kostet's? Dazu gibt's jetzt ganz viele spannende Daten und Fakten im Gespräch. Mehr nehme ich auch gar nicht vorweg und sag bloß noch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Ja, Laufen boomt. Überall sieht man Läufer, gerade hier in Berlin, wo wir heute sind und wo eines der beliebtesten Laufevents nicht nur Deutschlands, sondern in der Welt stattfindet, der Berlin-Marathon. Und im zweiten Podcast mit SCC Events treffen wir, mein Kollege Martin Gröning und ich,
hallo,
und deshalb heute hier mit Jürgen Lock. Hallo Jürgen.
Hallo.
Jürgen ist einer der beiden Geschäftsführer von SCC Events. Das vielleicht erstmal zum Intro. Den anderen, Christian Joost, hatten wir bereits zuletzt im Podcast gemeinsam mit Thomas Steffens, dem langjährigen Kommunikationsverantwortlichen und früheren Runner's World Gründungschefredakteur, getroffen. Und mit den beiden hatten wir über die Historie des Marathons in Berlin gesprochen, geschwärmt von den Anfängen hier im Berliner Grunewald, dem Start in der Stadt 1981 mit Ziel auf dem Kurfürstendamm, bis zur Serie von Weltrekorden und herausragenden Persönlichkeiten, die hier in Berlin in den letzten Jahren am Start waren. Und heute wollen wir die Geschichte von der anderen Seite betrachten, hier mit Jürgen, und zwar mehr von der wirtschaftlichen Seite dieses Events sprechen. Immerhin, in diesem Jahr erwarten wir 50.000 Teilnehmende bei den Läufern und Läuferinnen und Läufern und über 25.000 werden da anreisen aus anderen Ländern plus der Anhang, der da mitkommt. Und man kann sich vorstellen, dass da auch ein großer wirtschaftlicher Wumms dahinter steckt. Und dazu haben wir mit Jürgen hier genau den exzellenten, richtigen Gesprächspartner. Jürgen, du bist Geschäftsführer von SCC Events. Vielleicht für dich oder für uns zur Einordnung auch erstmal so die Frage an dich, was ist so dein Aufgabengebiet und was ist dein Job? Was umfasst deine Aufgaben?
Ja, also primär bin ich für die Geschäftsführung zuständig. Da gehört alles dazu. Das mache ich mit meinem Kollegen Christian Joost zusammen und das ist sehr partnerschaftlich seit vielen, vielen Jahren. Aber wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich mache eher den Kommunikationsbereich, den Unternehmenssprecherbereich, dass ich nach außen hin die Internationalität bin ich zuständig. Also alles, was auch mit Politik und so weiter zu tun hat oder mit dem Bürgermeister, auch Genehmigungsverfahren, Sicherheitskonzepte. Das ist so etwas, was ich dann auch fachlich über viele Jahre hinweg auch mitentwickelt hatte, auch jetzt an der Geschäftsführung weitermache. Da gehört auch so ein bisschen so mein Steckenpferd dazu, dass ich mich weiterhin, auch wenn ich es abgegeben habe, immer noch für die Medizin ein bisschen irgendwo verantwortlich zeichne, weil das für mich ein wichtiger Punkt ist. Ich will, dass alle gesund auch ins Ziel kommen. Das ist, glaube ich, so erfolgreich man ist, immer das Wichtigste, dass alle gesund auch ins Ziel kommen. Und dann sind es natürlich auch Bereiche, die wie Messe und so weiter, da gehört auch alles dazu. Und wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt zwischen Christian und mir und fahren auch gut. Und viele Dinge machen wir auch gemeinsam, weil ich glaube, es wichtig ist. Das ist, glaube ich, für mich auch in der Management-Ebene hat sich das in den letzten Jahren auch Gott sei Dank auch ein bisschen geändert. Man muss als CEO nicht alles alleine machen, sollte sich auch beratend auch austauschen und das machen wir hier bei SCC Events seit vielen Jahren sehr erfolgreich.
Wir haben eben vom wirtschaftlichen Wumms gesprochen, das sagt man ja jetzt so landesüblich. Lass uns mal versuchen, das in Zahlen zu fassen, was das für ein Organisationsaufwand ist, aber vor allem auch, welche Wirtschaftskraft das bedeutet. Eine Zahl habe ich ja eben genannt, das ist der 50. Berlin-Marathon dieses Jahr und ihr strebt 50.000 an?
Wir streben 50.000 Finisher an. Das war unsere Benchmark, die wir, wenn man so schön sagt, Benchmark, also unsere Zahl, die wir erreichen wollten. Es werden wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, denke ich, die finischen werden. Wir gehen zwischen 50.000 und 53.000 Finisher aus. Das bedeutet, das muss die Qualität natürlich immer stimmen. Das heißt, wir haben ein Crowdmanagement komplett drüber laufen lassen. Das heißt, wir gucken, dass eben halt der Service es keine Schlängellinien und so weiter gibt, sondern dass auch jeder seinen Lauf machen kann, jeder ihren Lauf machen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber 53.000 ist für uns schon auch eine Challenge. Wir haben im letzten Jahr in 23 und so langsam rangetastet mit 47.000. Wollten wir das Ganze angehen, haben dann eben halt die Startblöcke und das Startprozedere auch ein bisschen erhöht. Also es ist für uns jetzt nicht etwas, wo wir sagen, wir wollen immer größer werden, sondern im Gegenteil, wir haben uns gesagt, 50 Jahre BMW Berlin Marathon, 50.000 Finisher, das kann man wunderbar irgendwo auch aufzeigen. Das war unsere Challenge, die wir hatten. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil der Run ist enorm gewesen. Das kann man sich wahrscheinlich vorstellen.
Wie hoch ist denn der Run? Also ich meine, das sind so Zahlen, da träumen ja natürlich viele Eventveranstalter von 50.000 Teilnehmen, das ist ja Wahnsinn. Aber wie viel wollten denn oder würden gerne hier laufen wollen?
Ja, das ist interessant für die Szene. Also wir haben die Zahl bisher nie kommuniziert, aber wir sind sicherlich dreifach überzeichnet in der Form, dass dreimal so viel auch laufen wollten. Das ist natürlich international gemessen, muss man auch ganz klar sagen. Aber wir haben gesehen, dass sehr viele Deutsche auch wieder das 50. Jubiläum auch laufen wollen. Das konnten wir auch, glaube ich, wenn man jetzt mal die Zahlen dann auch dieses Jahr anguckt, Berlin, deutschlandweit, gibt es doch irgendwo eine große Läufergemeinde, die auch nochmal so ein Jubiläum auch laufen möchte. Das ist schön zu sehen. Ist ja immer eine Diskussion, die wir insgesamt im Laufsport haben. Wie viel wollen überhaupt noch eine Königsdisziplin Marathon laufen oder geht es nicht irgendwo Richtung Halbmarathon oder 10 Kilometer? Nein, also im Gegenteil, viele motivieren sich damit schon, irgendwie das 50. Jubiläum auch zu laufen, die 50er-Medaille auch mitzunehmen. Ich glaube, es ist noch was anderes, als wenn man so einen 40. oder 30. hat, so 50, das ist Bomb. Und das zeigt eben halt schon, dass es mit dabei ist. Und wenn wir von den 53.000 reden, haben wir einen Faktor, wir reden eigentlich vom Faktor 2,1 bis 2,3, das muss man mal gucken, also was dann an Begleitpersonen mit dazukommt. Also wir haben dann schon weit über 120.000, 125.000 Gäste hier in der Stadt. Jetzt nehmen wir mal die 6.000, 7.000 Berliner irgendwo raus, die für uns wichtig sind, weil wir okkupieren ja auch die Stadt. Aber wenn man mal sieht, dass dann so 120.000 mit dabei sind, wir haben im Vorfeld die InnoTrans, das ist die weltweit größte Eisenbahnermesse, die Fachmesse, und dann kommt der BMW Berlin Marathon, das ist für die Stadt der umsatzstärkste Monat im ganzen Jahr, was das Messe- und Kongressgeschäft angeht, aber auch was den Sportbereich angeht. Also ich sage immer, es wurde eine Erhebung 2018 gemacht, die dann sich 2019 dann von der Senatsverwaltung für Sport auch veröffentlicht worden ist. Also haben wir nicht einen Auftrag gegeben, sondern hat die Senatsverwaltung und Sport gemacht, wo eine indirekte und direkte Wertschöpfung von 380 Millionen Euro zustande kommt. Davon sind wir ein Bruchteil dessen, was wir, wenn man auf den wirtschaftlichen Bereich im Rhein nimmt, also Nutznießes ist natürlich eine Gastronomie, eine Hotellerie, eine allgemeine Wirtschaft, die sich natürlich freuen, wenn so eine Veranstaltung in Berlin stattfindet.
Also das heißt, die Stadt hat ein Interesse, dass ihr den Marathon hier durchführt. Auch ein wirtschaftliches Interesse.
Ich glaube, die Stadt hat es mittlerweile kapiert, dass das ein Interesse da sein muss, weil eine Stadt muss sich ja, wir sind in der Sportmetropole organisiert, das sogenannte Standortmarketing oder das Marketing für eine Stadt, da ist der Berlin-Marathon sicherlich auch mit die Nummer eins, das ist nicht im Pokalfinale oder andere Sachen. Wir holen uns zwar Euros und Weltmeisterschaften hier ins Land, aber ich sage immer, das, was hier aus der Stadt rauskommt, wir sind ein städtisches Unternehmen, also wir kommen hier aus Berlin, ist ja schon sondergleichen und für mich ist es auch das Nachhaltigste, weil es ist jedes Jahr wiederkehrend, das heißt, es kann sich jeder darauf einstellen, die Strukturen können auch entsprechend mit dabei sein und man kann auch damit auch wirtschaftlich auch kalkulieren.
Ich habe im Vorfeld natürlich versucht, mich auch zu informieren, fand dann die eine schon bekannte Studie des Senats hier aus Berlin, die, glaube ich, inzwischen auch schon 5 Jahre alt ist. Ja. Und nur um das nochmal so ein bisschen en Detail zu erläutern, wie man auf diese Summe von 380 Millionen Euro kommen kann, da wurde dann eben zum Beispiel erhoben, dass man als Teilnehmer pro Übernachtung um die 205 Euro ausgab damals, dass man um die 70 Euro am Tag nochmal für sonstige Dinge ausgab und so weiter. Also das ist jetzt keine, ich will damit sagen, es ist keine Zahl, die gewürfelt worden ist, sondern da gibt es Fakten. Ihr habt das mal gemeinsam mit dem Senat oder der Senat hat das mal berechnet und das ist auch schon 5 Jahre alt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es vermutlich heute alles noch ein Tickchen teurer ist und so die gesamte Wirtschaftskraft, die der Marathon für die Stadt bedeutet, noch höher liegt. Das ist schon unvorstellbar. Und vielleicht auch, kann man im Rückschluss, geht es dir so, kann man so sagen, boah, dieser einfache Sport, dieses Laufen ist so wichtig dann auch als Wirtschaftsfaktor für die Stadt? Bist du darauf stolz oder nimmst du das so mit?
Also ich glaube, man kann immer stolz sein, wenn man erfolgreich ist. Ich glaube, es geht eher darum, dass wir jahrelang belächelt worden sind. Und das hat der Gründer und die Leute, die das damals mit begründet haben, um Horst Milde, ja über Jahre hinweg ja erleben müssen. Wir wurden einfach nicht ernst genommen. Ja, man wurde belächelt. Und ich glaube, auch im ersten Podcast wurde ja auch darüber eingegangen, wie schwierig es war, dann in die Stadt um nur zu kommen. Da wurden sehr viele Runden gedreht. Das ist heute nicht einfacher, es ist komplizierter. Aber es war damals schon auch ein Meilenstein. Und man hat irgendwo diese schwitzenden Menschen gesehen, die irgendwo auch nur irgendwo eine Short zu Hause haben und ein paar Schuhe. Aber das war irgendwo nicht irgendwo gedacht, dass das irgendwie Touristen sind, die der Stadt irgendwo etwas bringen. Für mich ist der aktive Tourismus, das heißt, bedeutet, in eine Stadt zu kommen, dort irgendwo einen Laufevent mitzumachen, danach Sightseeing zu machen, hat für mich auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun, weil ich bin dann in der Stadt. Ich nehme aber auch, ich muss nicht zweimal kommen, sondern ich nehme das mit. Ich mache eine Stadt attraktiv, indem ich sie durchlaufe. Das Schönste, jeder, der läuft, weiß, wenn er in einer fremden Stadt ist, die Schuhe schnüren oder aufs Fahrrad steigen und nicht in die U-Bahn oder wo auch immer, Hop-on, Hop-off-Bus, sondern das wirklich auch wirklich mal zu sehen. Das sind die besten Eindrücke, die man hat. Also ich glaube, das sind so die Dinge, die mich stolz machen, dass wir das geschafft haben, diese Stadt hier irgendwo lahmzulegen. Weil ich auch denke, man redet immer nur von Fußball oder von anderen Bereichen. Ich finde, wir sollten irgendwo die Spezifität, aber auch die Varianz, die wir im Sport irgendwo haben, im Bewegungsbereich haben, auch ernst nehmen. Und das gehört für mich irgendwie so etwas wie der Laufsport absolut dazu. Und das tue ich für die Szene. Also wenn ich sage, ich bin stolz darauf, dann meine ich das eigentlich für alle meine Kollegen, für alle, die in dieser Eventbranche auch tätig sind. Weil ich glaube, das wird sehr häufig irgendwo vernachlässigt, das als Wirtschaftsfaktor irgendwo auch ernst zu nehmen. Und man versucht immer irgendwo das klein zu halten. Man redet immer von Kongressen mit 3.000, 4.000 Teilnehmern und das wird dann ganz groß gehypt. Bei uns sind 53.000 Teilnehmer plus Begleitperson. Also es hat ein ganz anderes Volumen. Und wenn man dann mit einer DEHOGA oder mit anderen Leuten redet, also das ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, dann sind es eben mal diese Elemente, die wir irgendwo auch dann bekommen. Aber die freuen sich natürlich, müssen 0 Cent irgendwo reinlegen, partizipieren davon. Und das ist eben halt, da muss man aufpassen mit dem wirtschaftlichen Erfolg. Den wirtschaftlichen Erfolg, natürlich gibt es eine Teuerungsrate und natürlich sind Kostensteigerungen, die der Teilnehmer nicht sieht. Ja, das sind sehr starke Faktoren. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass, und das soll jetzt auch kein Hotelbashing sein, aber die wissen schon sehr wohl, dass der umsatzstärkste Monat September, wie die Hotelpreise nach oben gehen, also ein Hotelzimmer zwischen 300 und 500 Euro ist hier Normalität mittlerweile während des Berlin-Marathons. Das legen oder müssen die Teilnehmer umlegen. Das wird aber immer meistens auf den Veranstalter irgendwo rübergegeben. Wir können gar nichts dafür. Wir machen nicht die Preise. Sondern was wir kalkulieren müssen, ist im Endeffekt das Setup der Veranstaltung.
Lass uns mal gleich auf die Wirtschaft nochmal zurückkommen, auf was damit verbunden ist. Jetzt müssen wir einmal kurz einen Einhaken machen, weil wir haben eben über dieses Läuferbild gesprochen, was es früher sogar mit den verschwitzten Hemden und so. Das stammt noch aus den Anfangszeiten des Berlin-Marathons mit Baumwollkleidung und teilweise Jogginganzügen und so. Heute ist das Läuferbild ein ganz anderes. Jürgen, seit wann bist du eigentlich dabei hier bei SCC Events und wie bist du zum Berlin-Marathon? Oder wann standest du zum ersten Mal an der Strecke vom Marathon? Kannst du dich erinnern?
Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich bin 1996 zum ersten Mal eingeladen worden, damals vom medizinischen Direktor von Willy Hepe. Ich soll mir das doch mal angucken. Ich bin an der Universität in Tübingen gewesen und bin abgeworben worden von der großen deutschen Krankenversicherung, Sportkooperationen zu machen hier in Deutschland und habe den Schritt gemacht. Also bin weg von der Wissenschaft, weil ich den betriebswirtschaftlichen Hintergrund auch hatte in diesem Bereich und bin aber in Berlin, in Potsdam, habe ich gesagt, da will ich meinen Mittelpunkt irgendwo legen, habe das auch gemacht und dann bin ich auch mit Marathon in Kontakt gekommen. Und Willy Hepe sagte, guck dir das mal an. Und er hatte ein paar Ideen und so weiter. Und dann habe ich das angeguckt und habe 96 mir, das war damals die Deutschlandhalle, Da war dann die Sportmedizin im Rundell mit zwei Ärzten und Willi Hepe mit dabei. Und dann habe ich mir den Lauf angeguckt und dann war Willi, er hat sehr viele Dienste auch hinter sich. Aber ich habe gesagt, das soll jetzt eine medizinische Versorgung sein, wo ein laufender Arzt hinten mitläuft. Und dann gibt es einen Sanitätsdienst, der eigentlich gar nicht weiß, was er zu tun hat. Wo er sagt, also ich habe eigentlich einen anderen Anspruch. Und dann habe ich 97 angefangen zu sagen, das muss anders laufen. So, und habe dann aber auch die Freiheit gehabt, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt hier die Kliniken, ich brauche Ärzte, ich muss irgendwo eine Struktur haben, ich brauche Sportmediziner, die auch irgendwie ein bisschen was verstehen. Und es war damals Neuland und so habe ich auch angefangen, gerade in der medizinischen Versorgung. In 97 dann, und da war alles irgendwie noch sehr handgestrickt, muss man damals auch sagen. Da wurde die Prävention noch gar nicht so groß irgendwo gehalten. Es wurde erst in den 2000ern, ist das Thema Gesundheit ja auch nach oben gekommen. Aber da ging es damals, der Tod läuft mit, Bildzeitung, Schlagzeile, solche Geschichten, ja. Und da war jedes Mal Todesfälle, wo ich gesagt habe, naja, aber dann müssen wir doch mal gucken, was machen wir dir denn irgendwie medizinisch? Also wir müssen da gucken. Und ich habe sehr früh eigentlich auch den Bereich gesagt, wo ich gesagt habe, naja, wir werden doch daran gemessen, wie schnell Eintreffzeiten sind und wie schnell medizinische Hilfe an einem Läufer, an einer Läuferin ist. Das ist nachher, was das Ausschlaggebende ist. Und nicht, ob der eine Vorschädigung hatte oder ob er gut trainiert war oder nicht gut trainiert war, sondern es geht darum, wie schnell kommt Rettung zustande. Also ging es eher auch um notfallmedizinische Aspekte. Und das haben wir dann auch in den Jahren dann auch weitergemacht und so waren meine Anfänge beim Marathon. Und das waren die Anfänge mit Horst Wilde und mit Willi Hebel.
Gab es da nicht sogar mal einen sportmedizinischen Kongress, den ihr dann gemacht habt?
Ja, wir haben zwei große sportmedizinische Kongresse gemacht. Wir haben auch eine Art Konsensuskonferenz damals Ende der 90er Jahre gemacht. Da ging es darum, ob man verpflichtend Sportatteste in Deutschland einführt zum Marathon. In Italien, in Frankreich war das ja, da musste man irgendwie so einen Zettel rübergeben, der nie kontrolliert worden ist. Das war Wäschesäcke-mäßig, wo ich gesagt, das kann es in der Form nicht sein. Und dann haben wir den Papsttest entwickelt damals, wo wir gesagt haben, auf einer freiwilligen Ebene zu gucken, okay, sind Risikofaktoren mit dabei? Und da sind wir damals mit Professor Löllgen, mit Dekut, mit allen Leuten, die in der Sportmedizin Rang und Namen hatten, kannte die alle von früher noch irgendwo zusammengesessen und haben dann gesagt, okay, wie wollen wir das machen? Wollen wir es verpflichten, nicht verpflichten? Und wir haben damals festgestellt, wir wollen es nicht verpflichtend machen, sondern wir wollen es auf einer freiwilligen Ebene machen, weil wir die Leute dorthin bringen wollen, dass es für sie selbstverständlich ist, dieses Check-up, dieses selber für sich Verantwortung auch zu übernehmen, auch etwas ist. Aber wir können natürlich irgendwo die Hinweise geben. Und das war auch unsere Aufforderung an die Teilnehmenden, ja.
In dem Sektor ist ja Berlin, euer Marathon oder eure Veranstaltungen sind die weltweit ja vorbildlich und führend. Das kann man ja auf jeden Fall festhalten. Ich will aber eins wissen, weißt du noch, was du 1996 als Startgeld bezahlt hast? Sehr wahrscheinlich nicht mehr.
Ich schätze mal, es waren so um die 35 Euro, schätze ich mal, aber ich weiß es nicht mehr. Ja.
Weil ich glaube, das Thema müssen wir hier, wenn wir dich als Experten hier sitzen haben, glaube ich, einmal ansprechen. Natürlich jedes Mal, wenn es um die Lotterie geht, um sich für den Berlin oder zum Berlin-Marathon zu bewerben, geht es auch um die Startgelder. Die liegen aktuell bei
205 Euro zum Jubiläum. Euro.
Genau. Und hört sich nach sehr, sehr viel Geld an.
Ja. Das ist auch viel Geld. Also ich habe es vorhin versucht, irgendwo mit den Gesamtkosten einer Reise. Ja,
darauf wollte ich jetzt natürlich als nächstes kommen. Was stehen dahinter für Kosten?
Aber ich fange erst mal mit den 205 Euro an, weil die Rechtfertigung ist natürlich immer aus Veranstaltersicht und so weiter. Aber ich glaube, man muss es transparent machen. Und ich glaube, Jo Schindler hat es mal FAZ-Artikel vor vielen, vielen Jahren. Das ist, glaube ich,
Jo Schindler, der Organisator des Frankfurt-Marathons.
Genau. Ja. Der hat es mal aufarbeiten lassen, wie damals schon die Startgelder zusammenkommen. Und es war Frankfurt und es war eben halt auch damals schon so, dass ohne Sponsoring-Geld eigentlich eine Veranstaltung gar nicht stattfinden kann. Mhm. Und das waren damals schon 130, 140 D-Mark. So war es damals kalkuliert. Ich habe vorhin eingangs gesagt, dass diese Kosten, die wir haben, also das ist jetzt kein
Jammer. Benenn ruhig mal ein paar konkrete Kostenfaktoren.
Also alleine eine Straßensperrung zu machen, das heißt, wir müssen Gott sei Dank hier in Deutschland für die Polizei nichts bezahlen. Das ist eben halt kein Hochrisikobereich, wie es im Fußball derzeit diskutiert wird. Aber was wir machen müssen, ist, wir müssen alle Straßenschilder, alle Absperrungen, alle Querungen, und da gibt es in Berlin ganz viele bei 42 Kilometer, müssen wir abbarken, müssen wir beschildern. Wir müssen Halteverbotsschilder machen. Wir müssen, wenn ein Auto nicht umgesetzt wird, sind wir dafür verantwortlich, dass wir die Abschleppkosten übernehmen und so weiter und so fort. Also alles das, was eigentlich sichtbar ist. Dann aus 2013, wenn man auf Boston kommt, die Sicherheitsmaßnahmen, die erhöht worden sind. Wir haben 15 Kilometer Zaun, die gebaut werden müssen, und zwar immer temporär. Wir müssen alles temporär irgendwo machen, und das sind Kosten, die der Teilnehmer, die Teilnehmerin erstmal gar nicht sieht, aber für das Setup eigentlich notwendig sind. Und wenn man das einmal mal rennt, wir waren vor ein paar Jahren, waren wir schon bei 1,5 Millionen Euro alleine für Straßenabsperrungen, für Bereiche, die wir im Jahr aufbringen müssen, um überhaupt ein Sicherheitssetup irgendwo zu machen. Und das ist in den letzten 2-3 Jahren noch exorbitant gestiegen, indem nämlich die Sicherheitskräfte durch Mindestlohn, Anpassung, Verknappung, kein Sicherheitsdienst in Deutschland kann überhaupt derzeit überhaupt alles noch abdecken. Das sind alles Subunternehmer entstanden. Das heißt, die Kosten sind enorm nach oben gegangen. Das heißt, alles das, was man jetzt mal von der ehrenamtlichen Volunteerstruktur irgendwo sieht, was wir zusätzlich irgendwo an so einem Tag irgendwo reinnehmen müssen, sind enorme Leistungen, die man erstmal für seine Experience, die man als Läufer irgendwo hat, gar nicht hat, sondern es ist einfach nur, um diese 42 Kilometer so zu machen, wie es ein Sicherheitskonzept dir vorgibt. Und das ist nicht verhandelbar. Das wurde mir mal sehr klar gesagt, vor allem 2013, sondern das ist zu machen und das hat der Veranstalter zu übernehmen. Unsere Sicherheitsgesetze, die in der Diskussion sind, verschärfen das vielleicht in Zukunft auch noch. Aber das ist eben halt dieser Punkt, wo wir dann eben halt in den letzten Jahren bei diesen Summen auch gelandet sind. Auch heute ist es so, dass man ohne Sponsoring so eine Veranstaltung nicht wirtschaftlich in die schwarzen Zahlen bringen könnte. Das ist de facto so.
Ab wann? Wir haben ja letztes Mal im Podcast gesprochen über die Geschichte und auch, wie der Marathon ja wirklich als von Amateuren organisiert wurde, von begeisterten Läuferinnen und Läufern, die da einfach eine Marathonveranstaltung aufgezogen haben. Dann ist der 1981 zum ersten Mal in der Stadt durch die Stadt gelaufen, der Marathon. Ab wann kann man sagen, oder wann war so die Phase, als aus dem Marathon ein Geschäftsmodell wurde? Oder wie lange gibt es SCC Events als Sport-Event GmbH?
Also SCC Events, es gab verschiedene Namen, Veranstaltungs GmbH und so weiter, eigentlich seit auch 84, also schon viele Jahre jetzt auch her. Und es war damals begründet, indem der Verein war ja Eigentümer von Anfang an. Und man wollte eben halt, wenn irgendwas mal schief geht, die Gemeinnützigkeit nicht in Frage stellen. Ne? Mhm. Also wenn da irgendwas etwas passiert, und das ist ja nicht immer so, dass der BMW Berlin Marathon immer wirtschaftlich rund lief. Ich nenne es einfach mal so. Das war kurz sei Dank vor meinen Zeiten.
Aber die Jahre gab es auch.
Aber die Jahre, die gab es auch. Ja. Und das war schon etwas, wo man auch gucken musste, wo dann beim Finanzsenator und so weiter auch vorstellig worden ist. Vergisst man sehr schnell. Mhm. Darum habe ich gesagt, man hat uns lange auch gar nicht ernst genommen. Und man muss jede Unternehmung, egal ob jetzt irgendwo halb ehrenamtlich oder professionell, muss man trotz allem irgendwo so führen, dass es irgendwo etwas ist, wo man sagt, okay, das muss man wie ein Wirtschaftsunternehmen führen, auch wenn ein hoher emotionaler und auch ein emotionaler Bereich mit dabei ist. Und wir sind, glaube ich, immer im Sport noch, Gott sei Dank. Das ist auch, warum was uns auch jeden Tag Spaß macht. Wir müssen jetzt nicht irgendwo DAX-orientiert oben irgendwo Renditegeschichten irgendwo machen. Das ist, glaube ich, wichtig, weil alles das, was wir erwirtschaften, auch wieder in den ehrenamtlichen Bereich, das heißt in den Vereinsbereich, auch wieder reingeht. Das ist das Schöne dran. Also wir müssen jetzt nicht irgendwelchen Gesellschaftern, die irgendwo Profit machen wollen, irgendwo etwas abgeben. Das macht das Arbeiten schön. Auf der anderen Seite ist es eben halt aber auch so, wir können dadurch nicht sagen, jetzt führen wir das einfach mal so, gucken wir mal, wie was läuft, sondern Verträge sind Verträge. Das sind Wirtschaftsunternehmen, die bei uns engagiert sind, die Sponsoring machen. Also es es muss geführt werden wie ein Wirtschaftsunternehmen. Nichtsdestotrotz kann man immer wieder sagen, man möchte so eine DNA weiterführen, man möchte irgendwie das auch als Sport für die Massen, für die Breite irgendwo auch weitererhalten, auch wenn der Spitzensport bei uns immer mit dabei war. Aber das ist so etwas, was ein bisschen so eine Unternehmenskultur dann auch widerspiegelt, wie wir hier arbeiten. Profitmaximierung gibt es bei uns in der Form nicht und ausknautschen, sondern ich habe das erst vor kurzem auch wieder in unsere Runden hier bei unseren Mitarbeitenden irgendwo reingegeben. Für mich ist Service, Service, Service eigentlich die Strategie für die nächsten 5 bis 10 Jahre, weil das ist das etwas, was der Teilnehmende annimmt, was er irgendwo sieht. Das ist Technologisierung, Vereinfachung, aber auch irgendwie ein Empfinden, ich bin hier auch wichtig und ich werde hier angenommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sehr häufig auch nach der Pandemie mit Spareffekten oder Sparbereichen irgendwo gesagt hat, das brauchen wir nicht mehr, das nehmen wir weg und so weiter. Ich glaube, man muss immer gucken, was braucht der Teilnehmende, was will ich ihm auch geben. Dann ist, glaube ich, auch die Frage nach den Kosten, nach der Teilnehmergebühr eine ganz andere, weil ich das anders bewerte. Ich kann nicht irgendwie in Wald- und Wiesenlauf, überhaupt gar nichts dagegen, nur haben die ganz andere Kostenstrukturen, als wenn wir hier in einer Hauptstadt irgendwas veranstalten wollen.
Wie viele professionelle Marathons oder also Eventorganisationen gibt es eigentlich in Deutschland? Wir haben eine Handvoll etwa. Ne? Also ich frage das deshalb, weil eine Zahl wollte ich nochmal symbolisch nennen, das hatte der Christian letztes Mal auch genannt. Ich meine, SCC Events, ihr macht sowas bei 15, 16 Sport-Events, Veranstaltungen über das Jahr hinweg. Natürlich mit dem Leuchtturm, dem BMW Berlin Marathon. Aber tatsächlich habt ihr ja als GmbH hier an diesem Ort, wo wir jetzt sitzen, in unweit hier vom Olympiastadion in Berlin, ihr habt über 90 Mitarbeiter, ist das richtig?
Ja, mittlerweile? Wir haben 90 Mitarbeiter hier voll beschäftigt. Mhm. Voll beschäftigt heißt entweder Teilzeit oder, aber sie sind hier als Angestellte auch mit dabei, weil wir irgendwann die Entscheidung gefällt haben, wir haben sehr viel outgesourced gehabt in früheren Jahren und sind dann irgendwo reingekommen und gesagt haben, wir müssen diese fachlichen Key-Bereiche, die wir brauchen, die müssen wir hier drin haben, weil wenn wir eine DNA dieser Veranstaltung nach außen tragen wollen, dann brauchen wir Leute, die das Unternehmen verstehen, die auch irgendwie diese Sprache auch mitsprechen. Und so haben wir haben früher, nehmen wir mal die Kommunikation, ihr kennt es selber, wir haben früher einen externen Journalisten gehabt, der für uns Kommunikation gemacht hat. Mittlerweile haben wir eine Kommunikationsabteilung, wir haben Grafik irgendwann in-house geholt, haben zwar immer noch externe Grafiker, weil wir es auch gar nicht mehr schaffen würden, aber jemand, der dann immer von innen raus verteilt, mit so einer Fachexpertise raus, diese Leute brauchst du, und so sind auch die 90 auch entstanden, ja.
Wie viele Teilnehmer bewegt ihr übers Jahr bei all euren 15, 16 Veranstaltungen?
Wir sind roundabout bei 200.000 im Jahr, das ist so was sich konstant hält, jetzt auch wieder in 2024 auch nach oben geht. Ist aber auch ein bisschen daran geschuldet, dass wir, glaube ich, während der Pandemie nicht zugemacht haben, sondern in den Markt geglaubt haben, auch gesagt haben, wir müssen was tun, weil Bewegung ein wichtiger Punkt ist, auch wenn die Corona-Bedingungen sind. Haben da auch investiert, muss man auch ganz klar sagen. Da haben wir gesagt, wir wollen einfach nur was machen. Das konnte auch nicht jeder machen. Aber die Frage jetzt mit den professionellen Laufveranstaltern, ich glaube, wenn das 15 bis 20 in Deutschland sind, und das geht dann aber relativ schnell runter. Ich meine, ihr kennt die Zahlen, was die Marathon-Finisher angeht. Ich glaube, man kann keine Veranstaltung über 5000 Teilnehmenden heute irgendwie so locker irgendwo nebenher machen. Das hat es einfach gezeigt. Die Auflagen sind so hoch geworden, die Anforderungen von den Genehmigungsbehörden, aber auch die Anforderungen von den Teilnehmenden, die erwarten ja auch was. Ja, die sind eben halt so ein Berlin, New York und so weiter gewohnt. Und das erwarten die auch mittlerweile bei kleineren Veranstaltungen. Wir haben gerade die City-Nacht hinter uns. Wenn ich sehe, was dort irgendwie auch an Setup irgendwo notwendig ist, zeigt es eben halt auch, dass das irgendwo auch die Tendenz ist. US Sports hat es ja vor ein paar Jahren auch schon mal aufgezeigt, welche Veranstaltungsformate überhaupt überleben werden. Und das sind vor allem die großen, die Mega-Geschichten. Das heißt nicht verkommerzialisiert, sondern einfach die großen, die einen guten Namen haben, die Qualität irgendwo bieten. Wer es schwierig haben wird, sind die mittelgroßen. Und wir haben nach der Pandemie auch gesehen, wie auch kleine, man sieht es ja dann auch beim DLV, wenn man sich die Veranstaltungskalender anguckt, ist ja rigoros, sind die Veranstaltungen runtergegangen, weil eben halt auch das Personal auch fehlt, die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gewährleistet ist, also keiner steckt da noch Geld rein, sondern das kommt alles mit zusammen und auch der Fachkräftemangel, den wir in allen Bereichen haben, weil wir doch von vielen Zuarbeitungen bekommen, hat eben halt auch bedeutet, dass wir exorbitante Kostensteigerungen hatten, um auch wieder auf die Teilnehmergebühr auch zu kommen. Das kann man erstmal nicht erklären, aber da sind teilweise hunderte Aufschläge gemacht worden zu vorherigen Zeiten vor 2019. Also es ist nicht so, dass wir irgendwo hier würfeln, sondern wir überlegen uns dann schon und kalkulieren sehr hart, was man denn überhaupt zumuten kann. Das ist bei uns schon auch eine Diskussion, die wir auch nicht leichtfertig machen.
Man sieht es auch an der Zahl, mitleiden ja eigentlich, dass es ganz viele Marathon-Event-Veranstalter nicht geschafft haben nach Corona-Zeiten. Ne? Oder es gibt jetzt viel weniger Events als noch vor 6 Jahren. Ne? Also das muss man auch festhalten.
Es ist schade, weil ich glaube, Deutschland ist immer eine Laufnation gewesen und ist ja auch weiterhin. Und ich glaube, das ist, was wir haben ja auch die Gespräche während der Pandemie geführt, wo wir gesagt haben, nichts geht mehr. Und ich habe gesagt, wir müssen an uns glauben, wir müssen etwas tun. Und dass es einige nicht geschafft haben, ist sicherlich daran begründet, dass natürlich auch eine Altersstruktur vorherrscht, die, wo es keine Nachfolger gab, wo eben halt auch Vereine, Ehrenamtlichkeit weggebrochen sind. Das ist ein Riesenproblem hier in Deutschland, dass eben halt nicht mehr dieses, ich bin in einem Verein, ich helfe mit, ich bin am Wochenende unterwegs. Wir haben zum großen Glück hier ein Volunteersystem in 2009 aufgebaut nach der Leichtathletik-Weltmeisterschaft, wo wir wirklich professionell hier auch Leute sitzen haben, die nicht nur in Sportvereinen, sondern überall irgendwo im Volunteerbereich irgendwo auch mit dabei sind. Da haben wir Glück gehabt. Aber viele Veranstalter konnten das irgendwo in Kleinstädten und so weiter, wo tolle Veranstaltungsformate waren, einfach nicht mehr machen und auch so mittelgroße Geschichten, die teilweise von Städten organisiert werden. Da ist alles weggefallen, weil einfach die Kosten explodiert sind und auch niemand mehr bereit war, dort irgendwo nach der Pandemie auch wieder reinzugehen. Das ist, ich finde es schade. Auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt 1200 Laufveranstaltungen im Jahr in Deutschland, die gelistet sind. Also ist schon noch eine Menge. Ich glaube, wir kommen von über 2000.
Ja, und es gab mal sehr, sehr viel mehr Marathon. Ich weiß noch, wie wir mal die Statistiken gemacht haben, bis vor 15 Jahren, da hatten wir noch 18 Marathonveranstaltungen mit über 10.000 Teilnehmenden. Ne? Jetzt sind es noch 3, glaube ich, ne? die wir haben. Ja. Aber Jürgen, du hast jetzt eben schon mehrfach angesprochen, so auch den Vergleich, den internationalen Vergleich. Ihr seid auch dieser Vereinigung der World Marathon Majors mit den anderen großen internationalen Veranstaltungen wie Chicago Marathon, New York, Boston, London, Tokio. Du bist jetzt dieses Jahr gerade erst Boston selbst gelaufen, ne?
Ja, ich habe nach Jahren mal wieder angefangen, mal wieder irgendwie das Ding zu machen. Ich bin 2016 Chicago zum letzten Mal gelaufen und ich mache das alle paar Jahre. Ich war jetzt auch nicht jünger, von dem her muss ich das ein bisschen haushalten. Ich habe schon gesagt, ich möchte wenigstens alle diese 6 dann auch mal finishen.
Und welcher
dann,
fehlt noch?
Tokio noch, das laufe ich jetzt dann am 1. März nächsten Jahres. Nein, das ist nicht ein Muss, sondern ich glaube, man hat ganz andere Einblicke, wenn man selber auch läuft. Das ist auch etwas, wo ich immer wieder sagen muss, ich habe eine internationale Veranstaltung, also muss ich auch meine internationalen Gäste verstehen und ich nehme sowieso jeden Lauf, den ich irgendwo sehe, ernst. Und da kann der kleinste Lauf gute Sachen machen, die kann ich adaptieren, die kann ich irgendwo mit hinzunehmen. Ich finde, es ist extrem hybris-orientiert, wenn wir immer sagen, wir sind die Besten, sind wir gar nicht. Wir lernen so viel von anderen Veranstaltungen, wir lernen aber auch sehr viel von großen Veranstaltungen und das ist, was wir bei den World Marathon Majors auch uns austauschen, ob das jetzt im Kommunikationsbereich ist, ob das irgendwie im technischen Bereich ist. Also wir haben Standards, diese Standards, die halten wir sehr hoch. Wir haben hier Mitarbeitende, die untereinander auch kommunizieren, die also regelmäßig auch Meetings haben, sich austauschen über Qualitätsansprüche, über Änderungen im beispielsweise, wenn wir mal Zeitmessungen oder im Teilnehmermanagement bestimmte Dinge irgendwo sehen. Das ist alles, was regelmäßig ausgetauscht wird, weil die Best Learnings, das sind die Dinge, die uns auch weiterbringen. Und das machen wir international.
Ja, jetzt muss aber trotzdem einmal raushauen, wo ist Berlin besser als alle anderen? Was gibt's, wo du jetzt mal sagst, komm, da ist Brandenburger Tor, hat sonst keiner auf der Welt zum Beispiel.
Wer ist an zweiter Stelle?
Nee, aber was sind so Dinge, wo du sagst, da setzt ihr auch Standards, sag das mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Also ich bin, wer mich kennt, weiß, dass ich nie sage, ich bin besser als die anderen. Ich glaube, jede Stadt und jeder Veranstalter hat seinen eigenen Charakter. Und ich glaube, wer auch diese Veranstaltung alle mal genossen hat, ein Tokio-Marathon hat einen ganz eigenen Flair. Die Menschen sind viel, viel anders. Ich finde sie sehr positiv. Das ist ruhig. Da hast du im Nachzielbereich, die gehen 3 Kilometer irgendwo entlang. Da bleibt keiner stehen oder macht Selfies. Da geht jeder weiter. Also es ist einfach diese Ordentlichkeit, dieses Gehorsam ist vielleicht ein blöder Begriff, mag ich nicht so, aber das habe ich jetzt zu machen.
Disziplinierte.
Das ist etwas, was ich enorm schätze in Tokio. Und so hat jeder seinen Bereich. Also ich glaube, wir haben sicherlich einen tollen Startbereich, der, was uns auch viele weltweit sagen, dieses Pre-Opening, dieses am Start zu stehen, du bist am Start, du wirst das Ding machen, das ist schon einmalig. Ich glaube, die Strecke an sich, die nimmt ja jeder für sich selber wahr. Ich würde nicht behaupten, dass wir 3 Bands mehr haben, weniger haben, die Stimmung anders ist. Also ich habe es jetzt in Boston gesehen, da war die wirklich, sowas habe ich selten gesehen, wie viel, selbst in einem Punkt-zu-Punkt-Rennen, wie viel auf der Strecke waren, und das ist nicht Stadt, sondern das ist ländlich, und da ist richtig Stimmung gewesen. Und da möchte ich nicht sagen, dass die Berliner besser sind. Es ist eine tolle Stimmung in Berlin, aber ich glaube, da geht's, wenn man auf diesen 42 Kilometer unterwegs ist, da ist man in sich, da hat man seine eigene Erfahrung und nimmt von außen zwar ein bisschen was wahr, aber da geht's um selber. Also für mich ist Start und Ziel etwas. Und vor allem auch, wie werde ich da angenommen? Wie international ist sowas? Und ich glaube, das ist, wenn man das mal sieht, man hat immer gedacht, New York ist irgendwo der internationalste Marathon. Ist es nicht. Wir haben mittlerweile mehr internationale Teilnehmer als ein New York-Marathon.
Wie groß ist der Ausländeranteil hier beim Starterfeld?
Da wir haben roundabout um die 50%, 52% ist der Ausländeranteil. Wobei wir da dann nicht irgendwo gucken. Für mich ist es etwas, was wir jetzt nicht genau messen, aber so roundabout ist es so. Aber das sind eben halt schon, dadurch, dass ja New York das ausschließlich über Reiseveranstalter geht, sind es andere Zahlen. Also natürlich ist New York großartig. Aber ich glaube, drum meine ich, jeder Lauf hat seinen eigenen Charakter. Das Einzige, wo ich irgendwo sage, ist, wir geben uns Mühe, um für den Läufer, für die Läuferin das Setup so gut wie möglich zu machen. Und da ist unheimlich Herzblut mit dabei. Aber ich glaube, dass alle, und das ist, was ich damit meine, in den letzten Jahren haben wir uns enorm ausgetauscht. Ich würde nicht mehr sagen, dass wir in der Medizin besser sind als die anderen, sondern wir arbeiten zusammen. Wir gucken uns die Sachen an, die Kollegen sind da, wir sind drüben. Also es ist eine gute Angleichung, weil wir immer wieder sagen, das kann man nochmal anders machen. Da sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse mit dabei, die führt man ein. Das ist etwas, was wir auch so irgendwo annehmen, um zu sagen, startest du bei den 6 Marathons, bist du auch, was die Standards angeht, auf einem sehr hohen Niveau.
So ein Marathonfeld lebt von den Teilnehmenden im Pulk oder die Hobbyläuferinnen, Hobbyläufer. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im letzten Jahr mit 44.000 im Ziel, da waren, glaube ich, 2.800 Läuferinnen und Läufer unter 3 Stunden. Also sprich, es ist eigentlich der Hobbyläufer, der im Fokus der Veranstaltung steht. Aber wie wichtig ist dieser Elite-Sportbereich? Weil die Bilder werden ja immer nach draußen getragen.
Also das wollte ich gerade sagen. Also ich falle ungern ins Wort, aber ich hab echt so ein bisschen so ein Problem, dass der Laufsport und der Marathon immer von den Medien als das Breitensportspektakel irgendwo hingestellt wird. Ich glaube, man muss es immer anders irgendwo fassen. Wir machen absolute Elite, Weltklasse. Und dann dürfen zeitgleich noch 30, 40, 50.000 Leute in einem Rennen. Also eigentlich das, was das Inklusivste irgendwo darstellt. Wir machen noch Rollstuhlsport. Wir machen, wir arbeiten mit gehandicapten Teilnehmenden. Also wir haben so viel irgendwo mit dabei, wo sich selbst ein IOC, wenn man nach Paris beispielsweise guckt, sich jetzt brüstet, dass sie Public Rennen machen. Aber was wir schon seit 1974 machen, dass wir Elite und Breite zusammen haben, inklusive Rollstuhlsport. Also eigentlich sind wir die Gründer irgendwo des Sports, was eigentlich der Teilnehmende heute möchte. Also jeder kann die 42 Kilometer laufen. Der Anspruch, der ist sehr unterschiedlich. Aber ich wehre mich immer dagegen, dass man immer nur den Profisport als diesen Sport irgendwo sieht. Wir haben den Profisport sowas von inkludiert. Und da rede ich jetzt nicht immer nur von den Weltrekorden. Die sind in Berlin toll und 13 an der Stück. Und ich habe alle 13, Gott sei Dank, in meiner Karriere bisher mitgenommen. Angefangen von Da Costa damals, 98. Aber da ist weitaus mehr dahinter. Wir haben Olympia-Qualifikationen, wir haben deutsche Spitze, wir haben eigentlich alles irgendwo mit dabei. Und ich finde, es wird sehr häufig vergessen, dass eigentlich die breite Masse da vorne irgendwie die Weltelite irgendwo hat, was eigentlich genau die Charakteristik irgendwo ausmacht. Ich laufe in einem Feld, ich bin in einem Rennen. Da vorne kann ein Weltrekord gelaufen werden. Ich laufe meine PB oder ich laufe meine persönliche, was ich mir vorgenommen habe. Und es kann 5 oder 6 Stunden sein. Das ist völlig egal. Ich will nur finishen. Aber ich finde, das ist doch eigentlich das, was Sport ausmacht. Weil für mich ist eigentlich die Bewegung an sich. Und zu sagen, ich nehme diese Challenge irgendwo an, ob jetzt Top- und Weltspitze oder irgendwo Breitensport, das Gemeinsame. Von dem her, sorry, dass ich das so sage, aber für mich ist das nicht eine Breitensportveranstaltung, sondern für mich ist es eine Sportveranstaltung, Marathon, wo wir es geschafft haben, nicht zu klassifizieren, du hast irgendwie eine Qualifier-Zeit von 2 Stunden 20 und nur unter dem darfst du laufen. Oder das gibt hier, geht um eine deutsche Meisterschaft, sondern es können alle laufen. Und wir haben das Setup so gestellt, dass es auch für alle möglich ist. Und das ist eigentlich eine große Errungenschaft, was unser Sport bis hin zu den unteren Disziplinen, ob ich einen 10-Kilometer-Lauf oder einen Halbmarathon nehme, ist auch das genau immer wieder irgendwo alles zusammenzunehmen, zu sagen, wir differenzieren nicht, sondern wir wollen, dass die Leute sich bewegen.
Ich höre da auch raus, dass du dich sehr klar für den Spitzensport positionierst. Ein Berlin-Marathon ohne Top-Läufer, es ist ja Weltklasse hier immer am Start, ist unvorstellbar für dich.
Es ist unvorstellbar, weil ich glaube, dass alles, was wir, das würde ja den ganzen Sport irgendwie nicht mehr irgendwo als, also der ganze Spitzensport. Für mich ist natürlich ein sauberer Sport ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen, welche Problematiken international über alle Sportarten gehen. Wir sehen jetzt, was auch in Paris irgendwo wieder ist. Da macht auch vom Marathon das nicht halt oder vor anderen Disziplinen. Aber Fakt ist, eine Spitzenleistung, irgendwo hochzugucken. Und wir gucken mal, wie Haile Gebrselassie, wie Kipchoge, wie die auch Leute irgendwo zum Laufen gebracht haben, wie man hochguckt. Und auf der anderen Seite hast du eben halt auch, und da wird auch geguckt, wow, wie schnell rennt der? Der läuft 20 km/h auf den Kilometer. Und das nicht auf Kilometer auf dem Laufband, sondern 42 Kilometer. Das schaffe ich auf dem Laufband gar nicht. Also das muss man sich vergewissern. Abbott hat ja mal sowas gemacht, also so ein riesen Laufband irgendwo gemacht haben. Und dann musste man mal die Geschwindigkeit des Kipchoge laufen.
Bis dann runterflog.
Das ist schon irre. Und ich finde, ein Spitzensport gehört dazu. Und ich finde auch, der Spitzensport zeigt eben halt auch, dass wir, und das ist das Schöne dran, in Deutschland ja auch wieder einen aufsteigenden Spitzensport im Marathon haben. Wir haben ja wirklich auch wieder gute Leute auch mit dabei. Aber wir haben auch, und das ist für mich auch, wenn man im Bereich des der Internationalität anguckt, ja, wir haben weltweit eine Interaktion von Läufern. Wenn ich sehe, wie das eigentlich irgendwo, es ist nicht nur Kenia, Äthiopien, es sind ganz viele Nationen, die irgendwo teilnehmen. Und natürlich ist Kenia und Äthiopien sind es die führenden Laufnationen, aber ich finde, das ist toll, wenn man das irgendwo am Start sieht, die Atmosphäre mitnimmt und das ist wie eine Weltmeisterschaft in einem großen Rennen. Finde ich toll.
Naja, und ich glaube, man darf auch gar nicht unterschätzen, du sagst das Stichwort Interaktion. Auch die Eliteläuferinnen und Eliteläufer brauchen ja diese Interaktion, die brauchen diese Events, gerade im Marathon. Ich meine, du hast die 13 Marathon-Weltrekorde ja angesprochen, die hier in Berlin gefallen sind. Das wäre wahrscheinlich ohne dieses Event, also auch mit den vielen Teilnehmenden, mit den Zuschauern vor allen Dingen auch, ja auch gar nicht denkbar. Ne? Also ich erinnere mich, die letzten beiden Weltrekorde, Eliud Kipchoge kam ins Ziel, der hat gedankt seiner Mannschaft, seinem Team und der Stadt Berlin und den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ne? Der hat erstmal seinen Erfolg da, also bei seinem Team gesehen, aber dann eben auch an diesem Ort. Er sagt selbst, also ohne diese Stadt, ohne dieses Event, diesen Berlin-Marathon, hätte er das so wahrscheinlich nicht laufen können.
Absolut. Also ich glaube, das zeigt ja auch, wie lange zum Beispiel Marathons immer bei Weltmeisterschaften ins Stadion eingelaufen sind und das Ziel dort war. Und dann irgendwann hat man angefangen, das irgendwie auf zentrale Plätze zu bringen. Und gucken wir mal die European Games an, in München beispielsweise. Eine tolle Kulisse. Also man muss den Sport auch zu den Menschen bringen, in die Stadt auch reinbringen. Und da gehört für mich eigentlich auch der Spitzensport irgendwo hin. Aber wenn ich einen Breitensport völlig losgelöst vom Spitzensport sehe, wo schaffe ich den Transfer zueinander? Also ich finde, ich muss ja nicht irgendwo in die Spitze kommen. Aber ich schätze das sehr. Und ich glaube, das ist, was bei Läufern und bei Läuferinnen sehr gut ankommt, dass eben halt so eine Leistung, so eine Performance, das kann eingeschätzt werden, weil man selber weiß, wenn man eine 5:30 oder was auf einen Kilometer läuft, wie schnell müssen die denn sein, was die da irgendwo im Bereich da laufen. Also da kann man sich auch mal einschätzen, was es für eine Leistung ist. Ich glaube, bei vielen Sportarten, ob jetzt jemand 90 Meter Speer wirft, nicht irgendwo negativ gemeint, aber das kann ein normaler Mensch nicht einschätzen, weil er gar noch in seinem Leben vielleicht in der Schule mal einen Speerwurf über 15 Meter gemacht hat.
Korrekt. Ja, aber ich muss einmal noch reingrätschen beim Thema Spitzensport. Spitzensport kostet auch euch in Berlin viel Geld. Also ein Weltrekord wird ja heute von euch, von deinem Freund, Kollegen hier, Marc Milde und seiner Truppe, gemacht. Ein bisschen. Dafür muss man Geld ausgeben. Ist das sehr, sehr relevant jetzt, wenn du den Gesamtumsatz eures Unternehmens siehst?
Ja, es ist natürlich relevant. Es kommt immer darauf an, wie man die Felder besetzt. Ne? Also es ist schon so, dass man in der Regel, also wir sind nicht in der Lage, sowohl Männer als auch Frauen gleich stark mit einem Riesenfokus, mit einem Riesenfeld zu besetzen, sondern wir fokussieren uns, und das hat Marc in den letzten Jahren auch ganz gut gemacht, immer auf schnelle Zeiten. Das ist das, was Berlin ausmacht. Es gibt andere Rennen, die eben halt sagen, sie möchten mindestens 40 Top-Athleten drin haben. Und das ist ein taktisches Rennen. Es ist das Antrittsgeld, was gewissermaßen auch erstmal kalkulatorisch irgendwo reingeht. Man muss immer wieder sagen, ein guter Marathonläufer, eine gute Marathonläuferin kann in der Regel 2 Rennen im Jahr laufen. Und das muss das Jahr über reichen. Ja? Und damit muss natürlich auch eine Veranstaltung wie wir auch ganz andere, also die verdienen dann im Verhältnis auch mehr. Aber wenn ich das mit anderen Sportarten vergleiche, ist es immer noch Peanuts. Aber es ist natürlich budgetär und, wie ich den Spitzensport sehe, sicherlich auch ein Thema, der ist 7-stellig, das kann man auch ganz klar sagen, mit allem drum und dran, wie man dann irgendwie Bestzeiten, Streckenrekord, Weltrekord und so weiter, da gibt es verschiedene Mechanismen, die man absichern kann, aber die muss man, wenn man das versichert, auch bezahlen. Also es ist auch nicht so, dass es umsonst ist, aber das sind einfach auch Dinge, das ist, was Berlin charakterisiert, flat, fast, unforgettable. Das ist für mich immer noch ein schöner Spruch, der für Berlin passt, und der wird auch nie weggehen, weil das ist es eigentlich, wo wir immer wieder stehen sollten. Und Joy gehört auch mit dazu. Ich glaube, nichts, was man ohne Freude macht, ist gut. Ob das jetzt bei uns in der Organisation ist oder ob das bei der Teilnahme ist. Wer keine Freude an irgendwas hat, der wird nie seine Leistung abrufen können. Es muss Freude mit dabei sein. Aber ich glaube, dieses Fat Flask Unforgettable, das ist schon ein Markenzeichen und das sollte auch etwas sein, wieder auf den Spitzensport irgendwo rein, dass vor allem auch Athleten kommen, die vielleicht weniger kriegen als bei anderen Events, aber sagen, diese Performance, die sie hier ableisten können, um ihre PB zu machen, um eine Quali zu schaffen oder einen Weltrekord zu machen, ist ihnen manchmal mehr wert. Das ist für mich, also honestly, das ist so etwas, wo ich sage, da ist das Spirit des Sports auch nochmal drin, wo wir sicherlich auch in vielen Bereichen schon mal auch mehr Glück gehabt haben, als wenn die Duelle irgendwo, wir haben ja auch in den Emiraten und diversen anderen Geschichten ja schon Gelder gehabt, da ist mit Millionen rumgeworfen worden. Sowas machen wir nicht mit, sowas finden wir auch nicht anständig. Aber wir sehen ja, was im Fußball teilweise passiert, wo ja auch die Rufe nach einer Ordnung irgendwo zustande kommen. Wir haben sie im Marathonsport doch einigermaßen im Griff, ja.
Und ohne Spitzenleistungen wäre natürlich auch die mediale Aufmerksamkeit sehr, sehr viel geringer. Gibt es da eigentlich etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen kannst? Wie sieht's aus mit TV in diesem Jahr beim Jubiläum?
Ja, wir haben die nächsten 3 Jahre RTL als neuen Partner auch mit dabei. Die haben sich sehr viel vorgenommen. Die sind seit 1-2 Jahren sowieso viel, viel mehr im Sport auch unterwegs. Das ist etwas, wo wir auch über persönliche Kontakte auch es geschafft haben, zu überzeugen. Ich finde, dieses Format Marathon kann man sehr attraktiv machen. Ich glaube, es geht mehr als nur um Kilometer zu kommentieren, sondern es geht um das Ganze. Und ich glaube, es geht auch darum, Zielgruppen reinzubekommen. Das ist das, was ja bei den vorherigen Sendern immer so im Manko war. Man muss es auch ein bisschen bewerben. Man muss ja sagen, man muss es attraktiv machen. Man muss auch mal gucken, wie ist die Zielgruppe draußen. Wir sehen ja auch, wie viele junge Leute mittlerweile laufen. Das wird interessanter. Die Challenge ist auch, ob man sowas 4 Stunden übertragen muss oder 2, 2, 3 Viertel oder 2,5 und was man irgendwo reinnimmt. Da versuchen wir gerade in diesem Jahr auch ein bisschen was neu zu machen. Wir haben das große Glück. Das war aber auch unsere Voraussetzung, dass wir ein bisschen mit reinsprechen wollen, mit unserer Fachexpertise, was denn irgendwo Sinn macht, was keinen Sinn macht. Wenn es dann aber auch Wechselbereiche geht, wo es wirklich mal interessante Wechsel gibt während eines Rennens, dass man das irgendwo dann auch sieht und nicht irgendwo gerade was anders zeigt. Also das sind alles Dinge, die versuchen wir jetzt irgendwo auch mit RTL dieses Jahr eine Live-Übertragung auch reinzunehmen, aber wir wollen auch den Vorstart viel, viel mehr reinnehmen, wir wollen die Stadt irgendwo mehr mit hinzunehmen, aber das soll jetzt nicht irgendwie so ein Potpourri sein, sondern es soll trotz allem soll es auf den Sport fixiert sein und das denke ich, das kann man attraktiv machen und schauen wir mal, wie sich insgesamt die Fernsehlandschaft sich auch verändert, aber wir sehen das weiterhin auch von meinen Kollegen, also wenn man das irgendwie bei BBC oder bei anderen Bereichen guckt, das ist nie geradlinig, sondern Quoten sind immer von vielen Faktoren abhängig, aber man kann jetzt nicht sagen, das ist die Sportart, die unattraktiv ist. Ich hätte mir gewünscht, dass bei einem öffentlich-rechtlichen Sender die Frage nach Quote oder nach Reichweite nicht so gestellt wird, weil ich glaube, wenn was gebührenfinanziert ist, dann sollte man vor allem auch die Vielfalt des Sports irgendwo auch zeigen. Dafür stehe ich. Und es geht immer darum, wie attraktiv macht man so ein Format. Und ich glaube, da können wir und da zeigen wir auch, ihr hört ein bisschen so den Hintergrund raus, dass wir da ein bisschen was anderes wollen.
Ich finde es andersrum ja aber auch interessant, dass gerade RTL jetzt offensichtlich diese Attraktivität nicht erkannt hat, sondern die wissen darum und das auch nutzt. Die Attraktivität, die ja auch anerkannt wird bei dem Event durch die verschiedenen Sponsoren. Ich meine, immerhin, ihr habt einen Titelsponsor, BMW, Berlin Marathon, sind Ausrüster dabei wie Adidas, die sehr erfolgreich hier beim Marathon, aber auch im Umfeld arbeiten. Wie hat sich das in den letzten 10 Jahren aus deinem Blickwinkel geändert? Denn es ist so ein Event und die Läuferschaft ist ja für viele Konsumgüterbereiche, sage ich jetzt mal ganz allgemein, verallgemeinernd, interessant geworden, was man ja nicht zuletzt also im Umfeld des Marathons sieht, aber auch zum Beispiel auf der Marathonmesse am Tempelhofer Feld.
Ja, also es gibt zwei Sichtweisen. Also die eine Sichtweise ist, wir haben natürlich eine bestimmte Größe, die natürlich auch ein bestimmtes Volumen an Sponsoring irgendwo beinhaltet. Und das können dann auch nicht irgendwie kleinere Firmen irgendwo in der Form auch abdecken. Das sind meistens international agierende Firmen. Und diese international agierende Firmen, die wissen schon sehr gut, warum sie in Sportevents reingehen. Dann unterscheiden wir den sogenannten Zuschauersport und wir unterscheiden den mitmachenden Sport. Und dieser mitmachende Sport, den gibt's ja wenig. Also es gibt wenig Sportarten auf der Welt, wo Massen in der Größenordnung aktiv irgendwo mitmachen. Und wir reden heute ja von einem sogenannten emotionalen Marketing. Und das ist gar nicht negativ, sondern ich möchte aus einer positiven Erfahrung heraus, sehe ich auch Dinge nicht so abgeklatscht. Also wenn ich eine Werbeanzeige irgendwo sehe, da gehe ich drüber. Wenn ich aber in etwas involviert bin, mein ganzes Surrounding irgendwo drumherin ist, dann nehme ich Marken auch anders wahr. Und diese Markenwahrnehmung, die ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn jemand sagt, ich bin auch eine positive Marke, ich bin eine gute, und da gucken wir schon auch drauf, dass es nicht irgendwie einfach nur Marken sind, die ein Jahr mit dabei sind. Wenn man sich bei uns mal auf die Sponsorenleiste sich mal anguckt, das sind alles Unternehmen, die sich jahrelang engagieren und das ist dann auch authentisch.
Weißt du spontan, in wievielten Jahr BMW jetzt der Titelsponsor ist?
Im 13.
Im 13. Jahr,
das sagt ja schon alles. Also und Adidas, glaube ich, ist 26. oder 27. Jahr. Also das zeigt auch, Ebert, über 10 Jahre. Also man sieht, dass da einfach auch Erdinger, können wir genauso nehmen. Erdinger hat unter anderem mit dem Berlin-Marathon neben dem Biathlonsport angefangen, also auch weit über 10 Jahre. Also man sieht, dass die Authentizität eben halt auch wichtig ist. Die gucken sich natürlich an, ist diese Sportart auch überdauernd? Es kommt da auch neue Zielgruppen dazu? Also gibt es den Generationenwechsel, den ich gerade persönlich gerade erkenne im Laufsport, dass wir so einen Generationsübergang irgendwo haben. Der ist aber geglückt, das ist das Positive dran. Den sehen wir jetzt vor allem in den 10 Kilometern und Halbmarathon, aber ich glaube, der wird auch auf den Marathon auch übergehen.
Du guckst uns jetzt so intensiv an, du meinst jetzt der junge Urs und der alte
Martin? Nein, weil das ist ja auch euer tägliches Thema.
Das ist komplett unsere Beobachtung auch.
Genau, also dass wir einfach einen Switch haben, dass Leute aufhören mit dem Laufsport, weil sie einfach nicht mehr laufen können oder wollen. Aber dass wir jetzt einfach auch eine Zielgruppe zwischen 18 und 25 irgendwo haben, die, und das kann man unter verschiedenen Facetten irgendwo angucken, weil vielleicht die Eltern auch sportlich aktiv waren und vielleicht auch etwas übertragen haben. Dann kommt natürlich das Thema Social Media auch mit dazu, dass eben halt der, ich rede nicht mehr vom Influencer, sondern vom Content Creator, habe ich gelernt, dass die natürlich auch sich irgendwo zeigen. Was früher irgendwo der Trainer oder was er immer gemacht hat, das übernehmen heute irgendwo Content Creator, erzählen von ihrem Leben, wie sie trainieren und so weiter. Also ich habe natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, weil ich ganz andere Leute erreiche. Aber wir haben den Punkt, dass es, um das wieder auf das Sponsoring rüber zu bekommen, dass es eine Sache ist, ich beschäftige mich mit selber, ich beschäftige mich aber auch mit dem Surrounding irgendwo drumherum und wenn das alles so positiv auch ist, dann hat es auch einen Mehrwert auch für Unternehmen. Und für Unternehmen ist es eben halt auch wichtig zu sagen, guck mal, du trainierst ein halbes Jahr, das finde ich gut und du brauchst ja auch ein Auto oder du brauchst auch irgendwo eine Sportbekleidung. Und wir sind auch engagiert in diesen Events auch mit dabei, weil wir das auch gut finden. Und das ist das Positive, was ich denke, was heute, glaube ich, bei Firmen auch mit dabei ist, wo man irgendwo nicht denkt, schnelle Zielgruppe, sondern wo man sagt, ich möchte auch meine Zielgruppe, die ich sowieso irgendwo habe, es weiß jede Firma haargenau, wer in ihrer Käuferschaft irgendwo was wie macht. Das wissen die heute sehr, sehr gut. Also gucken sie auch irgendwo, was mit dabei ist. Und das ist eben halt auch dieser ganz, ganz bewusste Entscheid, nicht in den Fußball oder in den Zuschauersport zu gehen, sondern zu sagen, ich möchte es im aktiven Sport machen.
Stehen bei euch die Sponsoren Schlange? Also Habt ihr ein Luxusproblem? Ja, genau. Habt ihr Anfragen? gibt es da 2, 3, 5 weitere, die auch Titelsponsor werden wollen?
Also wir haben immer wieder Anfragen, aber wir machen das, das ist wieder auch, wo ich sage, wir müssen arbeiten. Wir arbeiten in Unternehmen. Es gibt immer einen Zeitraum, wo man nicht redet, und es gibt einen Zeitraum, wo man redet. Wenn dieser Zeitraum des Redens da ist, dann reden wir natürlich auch mit vielen. Ansonsten sind wir da sehr loyal. Das ist für mich auch etwas, hat was mit kaufmännischer Ehre auch zu tun, dass man das auch so handhabt, weil wir froh sind, dass wir Partner haben und mit den Partnern auch gut zusammenarbeiten. Und wenn diese Zeit ist, wo eventuell ein Partner mal nicht mehr mit dabei ist, dann ist der eine Bereich. Aber wir sind auch so, dass wir sagen, wir nehmen auch nicht jeden Partner. Der muss auch zu uns passen, weil wir eine Marke haben, die wir stark aufgebaut haben, die authentisch ist. Und wir wollen kein Ramschladen sein, wo es einfach nur mal um eine Kampagne geht, die man mal schnell raushaut, schnelles Geld bringt. Das bringt auch uns als Marke nichts, sondern wir sind wirklich diejenigen, die es auch lieben, mit Firmen was zu erarbeiten, mit Mehrwert irgendwo auch den Teilnehmenden gegenüber etwas zu machen. Und wenn das noch positiv belegt ist und mehrjährig stattfindet, dann passen auch diese Partner zu uns.
Ihr habt viel vor dieses Jahr. Bevor wir jetzt hier andere Themen nochmal anschneiden, möchte ich auf jeden Fall nochmal auf den Punkt kommen, was plant ihr denn noch Neues? Was habt ihr im Köcher für dieses Jahr oder vielleicht auch einen Blick darüber hinaus?
Ja, was wir dieses Jahr neu anfangen, ihr kennt ja über viele, viele Jahre gehabt. Das war jeder konnte hingehen, Schloss Charlottenburg, Olympiastadion, 6.000, 7.000Teilnehmende, und es war offen, und danach gab es noch ein bisschen Frühstück und so weiter. Wir haben das jetzt auch, weil meine Kollegen das auch bei den World Marathon Major seit vielen Jahren auch machen, dass wir uns überlegt haben, ist das etwas, wo wir vielleicht auch mitgehen sollten. Diese Überlegung des 5-Kilometer-Renns, was wir jetzt neu dieses Jahr machen, das 5K, United We Run, soll etwas sein, wo wir vor allem den Leuten eine Chance geben, beim BMW Berlin Marathon teilzunehmen, die vielleicht gar nicht am Sonntag laufen, sondern dieser erste Schritt. Wir wollen das aber auch Berlinern anbieten. Wir wollen allen denen, die Begleitpersonen sind. Also wir wollen eigentlich diesen ersten Step, diesen niedrigschwelligen Step, den wir auch jetzt mit dem Titelpartner, mit Generali dann auch umsetzen, weil das auch in ihrer DNA auch mit dabei ist, Leute zu bewegen. Wollen wir das auch umsetzen? Und dieser Charakter, haben wir immer gesagt, was ist eigentlich dieses Unique? Wir haben jedes Jahr das Problem, je nachdem wie Bundesliga-Saison ist, mit dem Olympiastadion, ist es frei, ist Auswärtsspiel nicht. Und das ist immer ein Hin und Her, und dann ist mal wieder eine Baustelle drin, dann wird das Schloss Charlottenburg umgebaut und so weiter. Und wir haben gesagt, wir wollen etwas Stetiges haben. Und was ist? Und das haben wir gesehen beim Minimarathon, diese letzten 4,2 Kilometer. Und was wir kreiert haben, ist eine 5-Kilometer-Strecke, wo eben halt dieses Durchlaufen bei einem 5-Kilometer-Lauf des Brandenburger Tores in das richtige Ziel, in den Nachziehbereich rein, dass es eine Erfahrung ist, die man auch dann bei einem 5-Kilometer-Lauf auch mitmachen kann, selbst wenn man am Sonntag eben halt den Marathon nicht läuft. Also niedrigschwelliges Angebot, Bewegung, das ist eigentlich das Motto. Wir wollen Leute, und zwar united, gemeinsam. Das ist für uns eben mal ein Punkt, da geht es nicht darum, 42 Kilometer laufen zu müssen oder zu können, sondern es soll etwas sein, wo ich die 5 Kilometer mitnehme, Atmosphäre schnupper und im Ziel dann auch sehe, ja, guck mal, ich bin das Brandenburger Tor auch gelaufen.
Wie ist der offizielle Name?
Das ist der Generali 5K.
Generali 5K, genau. Okay. United We Run.
Kann man sich noch anmelden?
Man kann sich jetzt derzeit, es wird knapp, aber man kann sich nur anmelden.
Ja. Heißer Tipp. Denn der Marathon ist schon lange ausverkauft.
Ja. So, dann, das ist, was wir neu gemacht haben. Was wir vor 2 Jahren neu kreiert haben, ist ein bisschen auch auf meinem Mist mit German Road Races gewachsen, ist das 5K Race, wo wir den Nachwuchsbereich, also 20 bis 23, mit hinzugenommen haben, dass wir auch dort eine Plattform am Samstag bieten, eben halt auch den Nachwuchs, die Nachwuchsspitze auch mal auch zu nehmen, also wo wir gesagt haben, was ist denn nicht schöner? Ich habe eine deutsche Meisterschaft bisher und da musste ich irgendwo auf den Punkt performen. Aber Laufsport heißt für mich irgendwo 4 bis 5 Rennen irgendwie Punkte zu sammeln oder Zeiten zu sammeln und dann ein Finale zu haben. Das ist, und das zusammengezählt. Das ist für mich der wahre Läufer oder die Läuferin nachher, wo man sagt, das ist die Entwicklung irgendwo aufgezeigt und nicht der einzige Punkt, ob er an dem Tag gerade performt. Und ich glaube, das ist sehr gut angenommen, was man mit DLV und mit German Road Races auch machen und das Finale auch immer in Berlin stattfindet. Also wir machen eben halt auch was für den Nachwuchs und natürlich auch den Minimarathon, der weiterhin mit über 10.000 Kindern etwas darstellt. Also wenn ihr immer fragt, machen wir was Neues? Was wir machen ist, wir wollen Aktivität bis in die Bambinis runter, irgendwo mit einem so, mit so einer tollen Brand wie BMW Berlin Marathon abdecken, dass man sich stolz fühlt, dass man etwas sagt, ich habe ein Ziel, ich arbeite wohin. Das kann in der Schule irgendwo sein, ich möchte beim Minimarathon teilnehmen, das kann bei der Begleitperson oder beim Berliner, bei der Berlinerin sein, ich möchte den 5-Kilometer-Lauf mitmachen und es kann eben halt dann auch der Marathon sein, wo ich dann irgendwo sage, da muss ich mich eben halt mal ein Jahr drauf vorbereiten.
Mhm. Speziell zum Jubiläum gibt es aber auch natürlich, also nur jetzt für die 50. Auflage gibt es ja auch nochmal Aktivitäten. Am Brandenburger Tor wird, glaube ich, eine große Mall sein, Marathon-Mall über mehrere Tage.
Genau,
oder sogar 2 Wochen.
Genau, 2 Wochen. Also es wird in der Tat über 2 Wochen, wir nennen das Move, aufgebaut. Dort werden wir 50 Jahre in verschiedenen Facetten abbilden. Da wird es um Geschichte gehen, um die Anfänge, aber auch um diesen Zeitpunkt nach Mauerfall. Dann aber auch in den 2000ern mit der Internationalisierung. Wir haben ja schon so Epochen auch hinter uns. Die wollen wir auch aufzeigen. Und wir wollen aber auch ganz viele Mitmachgeschichten, wir wollen erzählen, wir wollen Leute hören, die in irgendeiner Form damit zu tun haben. Aber da laufen Lauftreffs irgendwo los, da kommen Schulen irgendwo mit rein, da kommen Talks irgendwo mit hinzu, rund um das Thema Bewegung. Also es soll eben halt auch ein bisschen was Fluffiges irgendwo sein und nichts irgendwo Bierernstes.
Also macht es als Teilnehmer Sinn, 14 Tage vorher schon anzureisen und dann 14 Tage hier zu bleiben? Und
also wir haben das Programm, wir sind ja auch clever, wir haben das Programm natürlich so gestaltet, dass in der ersten Woche das natürlich eher regional gemacht wird. Wir wollen den Berlinern auch was zurückgeben. Wir haben 3,8 Millionen Einwohner hier. Wir haben auch gesagt, wir zeigen auch mal und wir wollen was zurückgeben, sei Teil von dem Ganzen. Und wir machen sicherlich in der Marathonwoche dann fokussiert auch mal auf Internationalität, was natürlich auch durch Sprache natürlich dann auch eher mal englischsprachige Sachen irgendwo stattfinden. Aber so haben wir das Programm auch jetzt gerade in der Endplanung. Und es wird natürlich auch einen Festakt geben, das heißt eine Opening Ceremony am Freitagabend 18.30 Uhr. Wo wir dann Einlass haben, 19.30 Uhr beginnt es, wo wir dann einfach auch, ich glaube, das wird ganz cool, 50 Jahre einfach mal zeigen, was ist eigentlich der Berlin-Marathon, wer hat da eigentlich mitgespielt und mach mal toi toi toi, dass auch die Akteure, die auch mit dabei sind, ich glaube, man hat es ja auch in der ersten Serie auch gehört, dass wir ja Protagonisten, Leute, die von der ersten Stunde an mit dabei waren, die auch mal nach 20, 30 Jahren, da gibt es ja auch ganz viele Facetten, da gibt es viel zu erzählen, das wollen wir aufzeigen und es gibt auch eine schöne Geschichte, die aber in 90 Minuten auch nicht langweilig wird, das kann ich jetzt schon versprechen.
Ich glaube, es steht schon sehr symbolisch dafür, dass der Berlin-Marathon wirklich im Herzen Berlins angekommen ist und dass diese Move-Veranstaltung direkt vor dem Brandenburger Tor stattfinden wird. Also an Symbolik kaum zu übertreffen, ne? Jetzt zum 50. BMW Berlin-Marathon. Lass uns vielleicht zum Schluss nochmal so ein bisschen mehr die Metaperspektive betrachten. Wir haben ein unglaubliches Laufjahr gerade am Laufen. Also wir haben Rekordanmeldezahlen für alle großen Laufevents. Wir haben tatsächlich in den Statistiken sieht man, dass die ganzen großen Veranstalter, ob das München, Köln, Frankfurt ist, die haben also so hohe Anmeldezahlen. Ihr selbst auch für den Halbmarathon. Nächstes Hamburg. Jahr habt ihr so riesige Anzahlen. Hamburg natürlich. Wie siehst du den Lauftrend, der derzeit so beschrieben wird und der ja auch gefeiert wird von vielen Herstellern, vom Handel auch, die Rekordzahlen, Umsatzzahlen sind? Wie siehst du diesen Trend?
Positiv. Ich glaube, dass wir 3 Dinge ein bisschen in den Fokus rücken müssen. Ihr könnt euch daran erinnern, als wir in der Corona-Zeit telefoniert hatten und gesagt haben, wie viele Leute mit dem Laufen angefangen haben oder für sich Bewegung wieder gefunden haben. Das war eine Riesenmasse. Davon ist ein bestimmter Prozentsatz übrig geblieben. Was aber, und da geht es mir jetzt gar nicht um den Dropout, sondern ich glaube, dass ein Bewegungsempfinden, diese im Homeoffice zu sein, also ich glaube, dass die Leute wieder gespürt haben, was durch den Laufsport sehr gut möglich ist, den Körper zu spüren. Also nicht nur statisch irgendwo da zu sitzen, sondern ich glaube, das kommt uns allen abhanden, dass wir nicht mehr unser Ich irgendwo spüren. Und da kann ich jetzt über Self-Awareness oder was auch immer irgendwo reden. Es geht darum, die Leute, die wollen sich schon spüren. Das kann ich durch verschiedene Ebenen machen. Aber der Laufsport, durch dieses Rhythmische, hat irgendwie einen ganz, ganz großen Input gegeben. Er ist meines Erachtens auch prädestiniert dafür, was die Leute für sich entdeckt haben, dass sie sich den Kopfhörer draufknallen können, einen Podcast hören können, Musik hören. Also die verbinden auch in Entspannung mit Anspannung in einem. Das ist auch super interessant, auch zu sehen, wenn man mal vor allem auch jüngere Leute anguckt, die alle mittlerweile mit den Ohrstöpseln oder mit Knochen irgendwo laufen, was ich immer besser finde, weil man dann einfach die Umgebung noch mitkriegt. Manche machen das gar nicht, auch gut, aber so dieses Empfinden, das Körperempfinden, das haben, glaube ich, viele Leute für sich empfunden und als wichtiger ersehen. Das ist so der erste Punkt. Drum finden wir diese Leute auch, die... Und die Erhebung, die haben wir, glaube ich, alle, dass 97% aller Laufenden alleine laufen. Nicht organisiert in Communities, in Crews oder in Vereinen, sondern 97% laufen alleine. Aber die haben auch das Gefühl, ich möchte irgendwie das, was ich alleine mache, möchte ich auch in irgendeiner Form für mich auch mal in einer größeren Veranstaltung auch zeigen. Ich möchte da auch Part davon sein. Nicht jeden Tag. Ich brauche meine Ruhe. Ich brauche es für Entspannung. Also da gibt es ganz viele Motive. Aber in einem Event teilzunehmen, ist, glaube ich, hat eine wichtige Voraussetzung. Und das zeigt eben halt, dass wir diese Gruppe irgendwo auch mitgenommen haben. Und das ist jetzt altersunspezifisch. Und dann kommt der Social Media Bereich mit hinzu, dass viele über ihre Erfahrungen des Laufens auch berichten, wie gut es ihnen tut. Ob das jetzt eine Performance-Ansatz ist, ob das ein Lifestyle-Produkt draus geworden ist, das will ich gar nicht bewerten, weil ich glaube, das muss jeder für sich selber irgendwo reinnehmen, ob er eher fashy sein will oder ob er eher was für seine Gesundheit tun möchte oder ob das für einen Stressausgleich oder was auch immer machen möchte, ist mir im Endeffekt auch egal. Ich möchte es den Leuten ja nicht vorgeben. Aber sie haben für sich entdeckt, dass das Laufen an sich, egal welche Distanz, für sie etwas Mehrwertiges bringt. Und es ist natürlich auch eine einfache Art und Weise. Und ich sage immer, ich glaube, eins haben wir im Laufsport erreicht. Wo gibt es eine Möglichkeit, in welcher Sportart gibt es eine Möglichkeit, sich die Schuhe anzuziehen und einfach rauszugehen und einfach sich zu bewegen und damit irgendwo zu sagen, ich mache jetzt Sport. Gibt es nirgendwo. Ich brauche entweder ein Fahrrad, das kann ich in der Großstadt mittlerweile auch nicht mehr so easy. Oder ich brauche eine Schwimmhalle, wenn wir mal die großen Sportarten nehmen, dann muss ich immer den Gang in die Schwimmhalle nehmen, gucken, ob ich irgendwie noch ein paar Leinen frei habe. Aber laufen kann ich zu jeder Tageszeit und das haben die Leute für sich entdeckt. Und da geht es gar nicht darum, das ist natürlich alles Fashion geworden und Funktionsfashion nenne ich es immer. Aber es ist etwas, was auch gut ist. Aber die Leute können rausgehen und können sagen, so, ich sitze irgendwo dort oder ich gehe jetzt irgendwo aus dem Homeoffice raus oder ich laufe vom Büro nach Hause. Das sind alles Dinge, die auch mit der Work-Life-Balance auch einhergehen, dass die Leute... Und das ist gar nicht, man kann die bewerten, wie man will, aber dass die Leute sagen, ich möchte auch für mich etwas tun. Ich möchte für mein Wohlbefinden etwas tun. Der Laufsport, glaube ich, an Attraktivität extrem gewonnen hat. Und aus dem Grund, um das auch abzuschließen, glaube ich, ist auch derzeit eine Entwicklung des Laufsports auch wieder mit dabei, auch bei jungen Leuten. Wichtig ist, dass wir als Veranstalter nichts falsch machen. Es muss weiter eine gute Qualität sein, es darf nicht overcrowded sein, es muss irgendwie etwas sein, wo jetzt nicht irgendwie billig daherkommt, sondern es muss weiterhin, darum habe ich gesagt, Service, Service, Service. Also ich darf dieses Juwel, was ich habe, darf ich nicht aufs Spiel setzen, sondern ich muss authentisch sein, ich muss auch sagen, ich möchte Erfahrung, ich möchte Emotionen irgendwo mitgeben, die ich dann kann der Läuferin, die Läufer können das persönlich für sich aufnehmen, aber ich mache ein Angebot. Und dieses Angebot, das muss ich wohl dosiert machen, das kann ich nicht irgendwie in der Kiste umrühren und sagen, so, das ist es jetzt, das muss ich irgendwo spüren.
Der Mann hat Ahnung vom Laufen.
Ne? Das kann man wohl sagen, ja. Wahnsinn.
Und er macht uns Hoffnung.
Er macht uns Hoffnung und er macht uns auch wieder Lust zu laufen. Ne?
Ja, also, gehen wir los.
Ne? Jürgen, wir müssen los.
Nein.
Wir können uns leider für dieses Jahr nicht mehr anmelden.
Nee.
Wir sind nicht bei den glücklichen 53.000 Startenden dieses Jahr, die hier den 50. BMW Berlin Marathon laufen werden. Aber wir haben sehr viel erfahren. Wir haben großen Bogen geschlagen jetzt hier zum Schluss vom Mehrwert des Laufens über die neuen Neuigkeiten, die es dieses Jahr geben wird beim Marathon. Den Move zum Beispiel, die zweiwöchige Veranstaltung im Vorfeld des Marathons, den Generali 5K, eine neue Veranstaltung, Frühstückslauf, Ergänzung sozusagen, also ein internationales Läuferfest. Schließlich kommen hier über 25.000 internationale Reisende nach Berlin mit ihren Angehörigen. Wir haben aber auch viel erfahren jetzt über die Sponsoren, über die Kosten, die entstehen bei so einem Riesenevent, über den Apparat, den ihr hier bewegt mit SCC Events, mit euren Fachleuten, die nichts anderes tun, das ganze Jahr solche Events zu organisieren und die da die ganze Stadt bewegen und bis hin zu dir, da kommen wir zum Schluss wieder, der dann mit den Bürgermeistern und Politikern hier verhandelt und das Event hier letztendlich organisiert mit dem ganzen Team. Jürgen, das war ein richtig toller Einblick. Vielen, vielen Dank dafür.
Vielen Dank. Gerne dafür.
Und wir drücken nicht nur die Daumen, sondern wir arbeiten kräftig mit, ne, dass es eine tolle Veranstaltung wird.
Ja, ich freue mich. Und wie gesagt, es geht um den Laufsport.
Genau, da ziehen wir an einem Strang. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, so, falls ihr jetzt nicht sowieso schon gerade beim Laufen seid, schnürt ihr jetzt wahrscheinlich gerade schon die Schuhe, denn das hat jetzt auf jeden Fall motiviert, oder? Das war's dann auch erstmal für heute mit unserer Podcast-Folge 153 in Kooperation mit SCC Events. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir mit der Folge und hört auch bei der nächsten wieder rein. Die wollt ihr nicht verpassen? Kein Problem, einfach unseren Podcast abonnieren. Freuen wir uns, wenn ihr das macht und beim nächsten Mal wieder dabei seid und lasst uns auch gerne eine Sternebewertung mit vielen Sternen da. Danke euch dafür und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.